Vater, ich danke dir für deinen Sohn, den du in diese Welt gegeben hast. Und dass wir das singen dürfen, dass wir es bekennen dürfen, dass du, Jesus, lebst und dass der Tod, dass kein Grab mehr Macht über uns haben wird. Danke, dass du auferstanden bist, dass wir einen lebendigen Herrn und Heiland verkünden dürfen, der wiederkommt. Danke, dass diese Hoffnung uns wirklich Zuversicht gibt, dass uns einer Welt, die so viel Dunkelheit zu geben hat, wirklich, dass du das Licht bist und dass wir Licht und Salz sein dürfen in dieser Welt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft mal die Fenster aufmachen, soweit ihr es nicht schon getan habt. Wieder mehr Jesus. Ich habe es schon lange nicht mehr erlebt, dass ich in einem Lobpreis kaum mitsingen konnte. Es bewegt und ergreift mich einfach. Ich weiß nicht, ich glaube im Februar war der Ado Grewe bei uns, hat gepredigt und ich habe nach, oder im März war es, und ich habe zu ihm gesagt, Ado, wir müssen uns irgendwie in der Gemeinde, brauchen wir etwas, um wieder mehr zu der Tiefe zu kommen, zu dieser geistlichen Schlagkraft auch zu kommen. Ich bin gerade mit ihm auch so im Austausch, im Gebet. Wir werden gerade dabei, für den Herbst was vorzubereiten. Und ich merke, das packt mich, dieses immer wieder auch, und diese Überschrift, wieder mehr Jesus, die mir so vor etwas über 2 Wochen gekommen ist, als ich in einem Gebetskreis mit Pastoren hier aus München zusammen war. Das ist das, was, glaube ich, mich so seit einem halben Jahr wirklich ganz neu auch beschäftigt, treibt, bewegt, immer wieder diesen Christus zu entdecken. Und der eine oder andere merkt es vielleicht auch, wenn er sich mit mir unterhält, und dann die Welt hat so viel Schrott zu geben. Und ich möchte von diesem Schrott nicht wegtun, weil dieser Schrott bedeutet Elend. Und dieser Schrott bedeutet auch Herausforderung für Menschen, die mitleiden können. Und ich glaube, Christen sind Menschen, die immer mitleiden können. Also wenn diese Welt Schrott zu geben hat, dann will ich nicht weggucken, aber ich möchte auf den gucken, der eigentlich etwas anderes vorgesehen hat. Ich möchte auf den schauen, der wirklich eine Alternative für das ist, was diese Welt versucht zusammenzubasteln und zusammenzustöpseln. Und deshalb dieses WMJ, wieder mehr Jesus, das ist, und wir werden so in den kommenden 7 Sonntagen, also jetzt noch 6, durch die Bergpredigt hindurchgehen. Ich habe echt überlegt, 7, das ist total lange. 7 ist immer eine gute Zahl, aber 7 ist echt lange. Und ich bin dir, Chris, dankbar, dass du dich mit auf diese Reise einlässt. Aber es geht wirklich darum, dass wir uns vor Augen führen, wir haben es hier mit jemandem ganz anderes zu tun. Als ich mich auf diese Reihe vorbereitet habe, aber bei mir so eine Frage, warum ist das Christentum eigentlich, was hat es so diese Schlagkraft gerade am Anfang gehabt? Ich habe mal so, und dann bin ich auf einen Artikel von Timothy Keller von vor 6 Jahren gestoßen. Timothy Keller, wer ihn nicht kennt, ist Pastor gewesen in New York, hat dort eine Gemeinde gegründet, sich ganz viel damit beschäftigt, auch was Christsein heute bedeutet. Und er hat einen Artikel geschrieben, ausgehend von einem Buch, was er gelesen hat, und ist zu dieser Frage nachgegangen, warum ist das Christentum eigentlich gerade in diesen ersten Jahrhunderten so erfolgreich gewesen? Und es gibt einen ganz wesentlichen Gedanken ist, zum Christentum gehörte es, dass man sich die Religion wählen konnte. Man wurde nicht einfach hineingeboren, so wie das bei den Römern, bei den Griechen und wo auch immer der Fall war, und dann hatte man das zu übernehmen, sondern, und die Konsequenz ist, wenn ich etwas wählen kann, dann bedeutet es, der mir diese Wahl zugesteht, sagt, ihr seid alle gleich. Nicht? Das Grundgesetz sagt, wir dürfen wählen und jede Stimme von jedem Einzelnen ist gleich viel wert. Und das ist bei Jesus genauso. Alle waren durch Jesus Christus, durch das Kreuz, durch die Auferstehung gleich. Und jeder konnte sich entscheiden, dass er zu Jesus kommen konnte. Das war ein revolutionärer Gedanke. Der ist uns heute so irgendwie so selbstverständlich, aber das war ein ganz wichtiger Gedanke mit einigen Konsequenzen. Die erste ist, Menschen in unterschiedlichster Herkunft lebten Einheit. Sklaven, Gutsbesitzer, Männer, Frauen, sie alle lebten eine geistliche Einheit. Das war etwas Revolutionäres. In der Gemeinde kamen Menschen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammenpassten, die unterschiedlichen Status, unterschiedlichen Handel, aber in der Gemeinde Jesu Christi lebten sie zusammen. Zweitens, es war eine Gemeinschaft, die von Vergebung und Versöhnung geprägt war. Auch das klingt so selbstverständlich, aber das war etwas Neues, Vergebung und Versöhnung. Ich glaube, wir dürfen das auch immer wieder neu entdecken. Dann das Dritte ist, die Christen, die Gemeinden waren bekannt für die Hilfsbereitschaft gegenüber Armen und Leidenden. wenn alle vor Gott gleich sind, dann hat auch der Schwächste und der Ärmste ein Recht zu leben und dann hilft man dem. Dann ist es halt nicht einfach Schicksal, wenn jemand eine schwere Krankheit hat. Jesus hat die Kranken geheilt, er hat die Kranken aufgesucht und das haben Christen von Anfang an getan. Es war ihnen nicht gleich, wenn Menschen irgendwie da leiden mussten. Und das ist etwas, was auch unsere Gesellschaft bis heute prägt und wir können das nicht einfach von diesen Wurzeln trennen. Der vierte Gedanke ist, man trat für die Heiligkeit des Lebens ein. Also Leben war ein Geschenk Gottes, kam von der Schöpfung Gottes her. Das war nicht etwas, was einfach so gekommen ist. Und deshalb hat man auch die Kinder, wenn sie weggeworfen worden sind, und so hat man das im Altertum gemacht, im Römischen Reich. Wenn man ein Kind nicht brauchte, ein Baby nicht brauchte, wenn es lästig war, dann hat man es einfach irgendwo ausgesetzt. Und Christen waren die Menschen, die diese Kinder zu sich genommen haben, die sie aufgezogen haben. Das, man trat für die Heiligkeit des Lebens ein. Im Angesicht von heutigen Fragen von Ethik, Sterbehilfe, allen möglichen Fragen, die mit dem Leben zu tun haben. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ist das ein ganz zentraler Gedanke. Das Leben ist heilig, weil es kommt von einem heiligen Gott. Es ist nicht einfach so, über das man irgendwie verfügen kann. Jeder Einzelne hier. Und ich sag mal, es gibt keinen Gedanken von mehr Inklusion als diesen Gedanken. Egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Er gehört dazu. Das Leben ist heilig und es ist kostbar. Und der letzte Gedanke ist, und das ist vielleicht auch so etwas, was für heute auch total schwer ist, man lebte eine sexuelle Gegenkultur. Also den Frauen, den vornehmen Frauen war es verpönt, dass sie sich irgendwie jemanden suchten. Das galt nicht als schicklich. Bei den Männern war es genau anders. Die durften mit ganz viel und das galt als Ausdruck von Macht und von Status. Und Christen setzten etwas dagegen. Da gibt es eine Institution, die Gott eingesetzt hat, die Ehe heißt von Mann und Frau. Und Christen stehen dafür ein, dass Sexualität Ausdruck dieser unglaublichen Treue, Versorgung, Liebe, Zärtlichkeit Gottes ist. Da gehört sie rein. Deshalb haben sie etwas ganz anderes gelebt. Das machte natürlich misstrauisch. Bis heute ist das so ein Streitpunkt. Aber das gehörte mit dazu, dass das Christentum letztlich mit so erfolgreich gewesen ist. Timothy Keller schreibt dann, gerade weil sich die frühe Kirche nicht an die sie umgebende Kultur anpasste, sondern diese, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, ganz wichtiges Wort, sondern diese in Liebe herausforderte. In Liebe herausforderte, hatte das Christentum schließlich eine solche Wirkung auf sie. In Liebe herausforderte. Es ging nicht darum, ein neues Konzept durchzusetzen mit Gewalt, sondern es ging darum, in Liebe herauszufordern. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Das Christentum war anders, und das werden wir gleich in der Bergpredigt mitbekommen. Das Christentum war anders, weil Jesus anders war. Das ist Nachfolge, mutig zu sein, anders zu sein, weil der, dem ich nachfolge, anders ist, als ich es vielleicht gewohnt habe, als ich es vielleicht gerne hätte. Christentum war anders und ich möchte sagen, muss anders sein, weil unser Herr Jesus Christus anders ist als in Anführungszeichen die Welt, als das, was uns oft so angeboten ist. Lesen wir mal zusammen Matthäus die ersten, den Einstieg in die Bergpredigt, ab die Seligpreisungen, wie man sie auch nennt. Und wenn du magst, kannst du es aufschlagen in deiner Bibel, aber ich werd auch diese paar Verse jetzt vorlesen. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Müsst mitkommen. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen, verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Was man oft macht, ist so diese Seligpreisung, man knüpft sie sich so Stück für Stück vor. Aber wenn wir die mal so als Ganzes, als Block mal sehen, dann merken wir, hier geht es Jesus um einen Charakter. Ich kann mir nicht so einen einzelnen Aspekt rausgreifen, das macht man dann gar nicht. Selig sind die Friedensstifter, nicht? So in der Luther-Übersetzung. Und dann muss man alles weglegen und dann ist man glücklich damit. Nein, das gehört in einem Paket zusammen. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit trachten. Glückselig sind auch die, die dann eben verfolgt werden. Hier geht es um einen Charakter. Jemand schrieb, Jesus kam nicht daher, indem er ihnen jetzt einfach eine neue Moralpredigt hielt, sondern er hat Folgendes gemacht. Er stellte ihren Charakter vor die Augen der Menschen, die in seinem Reich und in seinem Einfluss leben. Glückselig im Glück sind die, die diesen Charakter haben, denn sie schauen Gott. Ihnen gehört das Zukunftsreich. Sie werden die Erde besitzen. Sie werden getröstet und gesättigt werden. Sie werden als Söhne Gottes Barmherzigkeit erlangen. Das, was Jesus hier sagt, ist keine Moralpredigt. Das ist so, als ich das nochmal so gelesen habe und darüber nachgedacht habe, es ist wirklich so, es ist ein Zuspruch, es ist eine Herausforderung, es ist ein wunderbar kostbares Bild, was Jesus hier hinmacht. Wer von uns möchte denn nicht gerne friedenstiftend sein, anstatt permanent rumzuzanken? Wer von uns möchte nicht Gott schauen, so wie es heißt, und dann sind wir sogar Kinder Gottes? Wer möchte nicht, und jetzt hätte ich fast gesagt, wer möchte denn nicht erkennen, dass er eigentlich vor Gott nichts zu bringen hat und geistlich arm ist? Und da wird es dann schon schwierig. Aber das gehört zu dem anderen alles mit dazu, zu verstehen, ich bin vor Gott arm, ich habe nichts zu geben. Aber dann merkt man, man wird reich beschenkt. Man wird reich beschenkt. Lassen wir uns auf diesen Abschnitt als Ganzes ein, so wie ich einen Menschen als Ganzes liebe. Ich kann nicht nur, wenn ich einen Menschen mag, sagen, na gut, das eine mag ich, aber den Rest nicht, den muss er jetzt nochmal komplett ändern. Das funktioniert nicht. Ich muss den Menschen, wenn schon, als Ganzes nehmen. Ich muss auch die Gemeinde als Ganzes nehmen. Ich kann nicht meine Lieblingsgruppe raussuchen. Das funktioniert nicht. Das bringt Spaltung mit sich. Das bringt Verärgerung mit sich. Das bringt Traurigkeit mit sich. Ich muss einen Menschen als Ganzes lieben. Und so ist es letztlich auch mit diesen Seligpreisungen. Ich muss sie als Ganzes nehmen, um zu verstehen, was Gott eigentlich möchte. Nämlich einen von Grund auf, von innen auf veränderten Charakter. Denn es geht genau darum. Möchte ich mit euch nochmal so einen Blick zurückwerfen und wir merken, was damals wie heute, die Menschen hatten eine riesengroße Sehnsucht. Eine riesengroße Sehnsucht. Damals war es der Wunsch, Israel sollte wieder frei sein. Sie waren besetzt, konnten ein bisschen tun und machen, was sie wollten, aber waren nicht wirklich frei. Und dafür hat man sich eingesetzt. Manche leise, manche richtig mit Gewalt und laut. Ich habe mal so 4 Punkte aufgeschrieben, wo so eine tiefe Sehnsucht war. Man wollte, weil man viel Schmerz erlitten hatte, man wollte von Gott getröstet werden. Aber auch wenn der Trost bedeutet, wenn Schmerzen für andere bedeutet. Der andere war egal. Hauptsache, wir werden als Volk Israel wieder getröstet. Unser Herr kümmert sich ausschließlich um uns. Was mit den anderen passiert, mit den Feinden, die müssen besiegt werden. Man hatte so einen Geltungsdrang. Man wollte wieder Einfluss in der Welt hatten. War das nicht etwas, wir sollen ein Segen für die Welt sein? Hatte das Gott nicht Abraham zugesagt? Man hatte so diesen Wunsch, wir wollen nicht unterdrückt sein, wir wollen wieder jemand sein in der Welt. Drittens, Verlangen nach Gerechtigkeit und Gnade, auch wenn dafür die Feinde besiegt werden müssen. Wir wollen unsere Gerechtigkeit haben. Ja, und Gnade klingt dann auch so schön. Wir wollen Gerechtigkeit haben. Nicht, das ist auch so ein Wunsch. Und egal ob es bedeutet, wenn andere dabei über die Wupper gehen, das ist uns egal. Hauptsache, wir sind wieder gerecht gesprochen von Gott und von wem auch immer. Und das Letzte, man hatte, und das klingt so schön, man wollte eine tiefe Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Und dann gab es die ganz Schlauen, die haben eine tiefe Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Und dann gab es die ganz Frommen, gab es dann, die haben gesagt, du musst ganz viele Gebote halten, weil Gott ist heilig. Nichts gegen den Gedanken, dass Gott heilig ist. Nichts gegen den Gedanken, dass wir den Sabbat heiligen sollen. Nichts gegen die 10 Gebote, versteht mich nicht falsch. Diesen Ausdruck dieser Heiligkeit Gottes, wie er sich unsere vertrauensvollen Beziehungen wünscht. Und mit den Leuten bekriegt sich, in Anführungszeichen, Jesus, weil sie ihn angreifen und bekämpfen bis zuletzt. Sie beharren auf ihren Geboten und ihre Gesetze und sie üben Macht über Menschen damit aus. Und können sie teilweise selber nicht haben. Aber es gab diese tiefe Beziehung zu Gott, dem Vater. Und was macht Jesus? Er setzt etwas Radikales dagegen. Er setzt etwas Radikales. Er sagt nicht, ich gebe euch das, ich tröste euch so ein bisschen. Ich werde dafür sorgen, dass die Feinde endlich besiegt werden. Sondern er sagt, es gibt Trost für diejenigen, die über das eigene Versagen trauern. Selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind die, die wissen, dass sie arm sind vor Gott. Damit leitet er die Seligpreisung ein. Und das bedeutet nichts anderes. Ich habe eigentlich vor Gott nichts zu bringen. Muss alles von ihm bekommen. Und dazu gehört, dass ich traurig werde über mein eigenes Versagen. Wenn es im Vers 4 heißt, selig sind die Trauer tragen. Ja, auch die, die vielleicht einen Angehörigen verloren haben, aber zuallererst die, die verstanden haben, ich bin mit meiner ganzen Selbstgerechtigkeit vor Gott gekommen. Ich habe so versagt. Und darüber werde ich traurig und tue Buße. Und den Menschen, die so anfangen zu trauern, spricht Jesus hier den großen Trost zu. Die Menschen wollen die Erde erben. Wer will nicht heute sich ausdehnen? Wieso sind wir in unserer kapitalistischen Welt gestrickt? Wir wollen uns ausbreiten, es soll mehr werden. Ein reines und freundliches Herz, ein barmherziges Herz, ein barmherziger Charakter wird die Erde ererben. Leute, was ist das für eine Kampfansage gegen Strategien, wie man sich ausbreiten kann? Was ist das für eine Kampfansage gegen das, was wir so von außen mitbekommen? Ein reines, freundliches, sanftmütiges, barmherziges Herz wird die Erde erben. Gerechte und barmherzige Menschen, wow, wenn ich vor Gott alles tue, dann muss er mir doch barmherzig und gnädig sein. Was sagt Jesus? Die Gerechten und Barmherzigen, und barmherzig bin ich nicht nur mir selber gegenüber, barmherzig bin ich auch jemand anders gegenüber. Ich bin auch jemand anders gerecht gegenüber. Ich bin nicht nur mir selber, dann bin ich selbstgerecht. Das können wir auch ganz gut, selbstgerecht sein. Aber sagt Jesus, wenn du dem anderen gerecht behandelst, wenn du den anderen, wenn du ihm Barmherzigkeit zeigst, wenn du Barmherzigkeit lebst. Und ich habe euch am Anfang beschrieben, ist es genau das, was die erste Gemeinde getan hat. Sie hat Barmherzigkeit gelebt, weil das Leben ihnen heilig war. Und die Menschen werden genauso gerecht und barmherzig vor Gott behandelt. Und jetzt sträubt sich vielleicht so unser protestantisches Herz und sagt, wir sind doch durch Gnade errettet. Jesus schreibt den Menschen und er schreibt auch uns in Stammbuch, hey, hallo, dein Charakter muss sich ändern und dann wird sich auch dein Verhalten ändern. Und wenn sich das nicht in deinem Verhalten irgendwie mal zeigt, dann lass mich mal mit diesen Worten an dein Herz ran, an mein Herz halten. Wir haben eine Sehnsucht, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Wir singen das in unseren Liedern. Was sagt Jesus? Was setzt er dagegen? Menschen, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes genannt. Oh Mann! Oh Mann! Und ich dachte, ich bin das durch die Taufe. Zur Beruhigung bist du auch. Durch den Glauben an Jesus Christus bist du ein Kind Gottes geworden. Aber es hat eine Konsequenz. Was sagt Timothy Keller? Die Christen haben ihre Umwelt in Liebe herausgefordert. Wie fordern wir unsere Umwelt heraus? Mit guten Ratschlägen? Mit Ablehnung? Mit Belehrung? Mit Ignoranz? Mit Bekämpfen? Indem wir von oben herabschauen und wir wissen ja, wie es geht? Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Menschen, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes genannt. Und vielleicht ist das auch so eine Kampfansage gegen so eine geistliche Faulheit, die sagt, ach, ich kann hier leben, wie ich will. Ich kann meine geistlichen Erkenntnisse durchsetzen, die sind richtig. Die Frieden stiften, sind die Kinder Gottes. Und vielleicht sieht die christliche Welt manchmal ganz anders aus, aber sie sieht so aus, wie sie ist. Und Gott kommt damit zurecht. Aber das gilt, was Jesus hier sagt. Menschen, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes genannt. Noch einmal, die Seligpreisungen sprechen von einem anderen Charakter. Ehrlich, wenn ich das lese, finde ich das total schön. Und ich möchte in meinem Herzen danach streben. Ich möchte darum ringen. Ich möchte danach, möchte wirklich auch darum kämpfen, dass Gott mich so in diesem Charakter wirklich verändern kann. Danach habe ich eine Sehnsucht. Das steckt dahinter, wenn ich sage, wieder mehr Jesus. Wieder mehr von diesem Jesus. Seine Werte gelten. Nicht das, was ich schön finde. Seine Maßstäbe gelten und sie sind gut. Aber sie sind herausfordernd. Ich möchte es mal zusammenfassen. Jesus macht uns deutlich, in Gottes Reich zählen Ehrlichkeit zu sich selbst, zu Gott und zu den anderen. In Gottes Reich geht es um Reinheit im Inneren. Und ich meine nicht, dass wir uns hier jetzt selbst kasteien müssen und schlagen müssen, sondern immer wieder ehrlich zu uns selber werden, um eine Reinheit im Inneren. Im Gottesreich zählt die gelebte Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in all ihren Facetten, in all ihren Facetten. Und das Dramatische ist, und auch das sagt Jesus, und das, er verheimlicht nichts, er sagt, wenn ihr so unterwegs seid, damit werdet ihr euch keine Freunde machen. Ja, aber wenn wir Frieden stiften, dann mit unserem Glauben an diesen Jesus, der das sagt, was wahrscheinlich alle unterschreiben würden, machen wir uns trotzdem keine Freunde. Auch das ist die Realität. Menschen werden um des Glaubens willen verfolgt, weil sie eine Bedrohung darstellen für das, ich sag mal, geistliche Establishment, für den geistlichen Mainstream, was der Mensch doch alles kann. Selig sind die, die geistlich arm sind. Glückselig sind die, die verstanden haben, dass sie geistlich vor Gott nichts bringen können, sondern alles von ihm brauchen. Und Jesus macht auch deutlich am Ende dieses Abschnitts, dass Gott das in diesem Leben belohnt, indem wir wissen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir auch einen himmlischen Lohn haben werden. Ich habe eine Sehnsucht, das immer wieder neu zu entdecken, immer wieder neu zu verstehen. Ich möchte lernen und ich möchte das verstehen. Passen wir also auf, dass wir uns nicht anpassen. Noch einmal, gerade weil sich die frühe Kirche nicht an die sich umgebende Kultur anpasste, sondern diese in Liebe herausforderte, hatte das Christentum schließlich eine solche Wirkung auf sie. Vielleicht könnt ihr schon mal die Musik anmachen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ich will es nicht. Kannst du einmal die nächste Folie noch machen? Ja, danke. Wonach sehne ich mich? Ehrlich und mal schwach sein zu können, statt vom Geltungsdrang beherrscht zu sein? Sehne ich mich nach Trost für mein Versagen? Sehne ich mich nach Bereitschaft zur Vergebung, statt Vergeltung und das letzte Wort haben zu müssen? Sehne ich mich danach, Frieden stiften zu können, statt immer wieder angreifen zu müssen? Da brennt ein Feuer in meinem Herzen. Lass uns so einen Moment nachdenken. Da möchte ich für uns beten. Ich möchte für dich beten. Dieses Feuer ist unaufhaltsam. Ich habe als letzten Punkt, ich bekenne, darunter geschrieben. Die Szene, die ihr da seht, ist Jesus, eine Fantasiesituation, Jesus auf einem Hügel in der Nähe des Olympiazentrums. Dank KI ist sowas alles möglich. Und die Hügel, die wir hier so in München haben, sind alle Schutthügel. Ich bekenne, Jesus sitzt mit mir auf diesem Schutthügel. Und vielleicht ist es so in deinem Herzen auch zu sagen, ich möchte das alles dir hinlegen, Jesus. Ich möchte diesen Schutt, auch wenn da vielleicht schon ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, aber du sitzt mit mir auf diesem Schutthügel und du sprichst zu mir trotzdem. du hast dich nicht abgewandt. Ich möchte dich einladen, auch so in Vorbereitung auf das Abendmahl, das wirklich zu bekennen, was Jesus dir so aufs Herz gelegt hat, die Sehnsucht, die da ist. Und ich möchte für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht irgendwo bist, sondern dass du mitten in unserem Leben bist, mitten in dieser Stadt, mitten bei mir. Und ich danke dir, dass du meine tiefsten Sehnsüchte kennst, meinen Hunger nach Gerechtigkeit. Und ich bete, dass du diesen Hunger nach Gerechtigkeit stillst, so wie du es vorgesehen hast für mein Herz und für meine Seele. Du siehst das Verlangen, dass ich jemand bin, der Frieden stiftet, und das geht oft so schief, weil ich selber es schon nicht mit mir hinkriege und mit anderen erst recht nicht. Aber ich sehne mich danach, dass du durch den Heiligen Geist diese Kraft in mir entfalten kannst. Ich sehne mich danach, nach diesem Trost, weil du mit mir auf diesem Schutthügel sitzt und weil du mir was zu sagen hast und weil du mich tröstest. Weil ich nicht erst diesen Schutthügel abtragen muss, sondern weil du das längst getan hast und oben auf diesem Schutthügel dein Kreuz aufgerichtet hast. Ich danke, dass du mir ein barmherziges und gnädiges Herz gibst, damit ich barmherzig und gerecht und gnädig sein kann. Und ich lege dir das alles hin. Und ich danke dir, Jesus, dass du mir vergeben hast und dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du zu mir sprichst, so wie du das damals getan hast und so wie du es auch heute Morgen getan hast. Ich danke dir, Vater, dass du nicht auf diesen Schutthügel meines Lebens schaust, sondern auf den, der dafür gestorben ist, auf deinen Sohn. Ich danke dir, dass du mich gerecht gesprichst und gerecht gesprochen hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich zu einem neuen Menschen gemacht hast, dass in mir ein neues Leben lebt. Ich möchte das heute Morgen auch wieder neu annehmen. Ich möchte dich wirklich einladen, wenn du spürst, das ist vielleicht das erste Mal so in deinem Leben, oder wenn du spürst, es ist einfach dran, hier nochmal so Tabula Rasa zu machen und zu sagen, Gott, das ist der Schutthügel, auf dem ich sitze. Da möchte ich dich einladen, dass du das jetzt so innerlich festmachst, aber dann auch so einen nächsten Schritt gehst und dir so jemanden suchst und sagst, hey, ich möchte Schritte mit Jesus weitergehen. Und so wollen wir jetzt in das Abendmahl gehen. Wir wollen dieses Abendmahl feiern als Kinder Gottes. Und wenn du dazu Ja sagen kannst, dann bist du eingeladen. Egal, ob du zu unserer Gemeinde gehörst oder zu einer anderen, ob du hier Gast bist oder vielleicht nur auf der Durchreise. Wir feiern jetzt gemeinsam das Abendmahl. Und ich möchte dazu einen Text aus Lukas 22 vorlesen, der so diese Sehnsucht von Jesus nach uns wirklich ausdrückt. Lukas 22, Abvers 14. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Das waren die 12 Jünger oder 11, je nachdem. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Wow, Jesus legt eine Pause hin. Und dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, solange bis das Reich Gottes kommt. Und dann nahm er das Brot, damit mit diesem ersten Becher hat er so das ganze Passamahl eröffnet. Und jetzt nimmt er das Brot. Anschließend nahm er das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagt: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Ich möchte die Geschwister bitten, dass ihr nach vorne kommt, um beim Abendmahl zu dienen.